Wie lange hält eine Seitenzahnfüllung? Das werden wir Zahnärzte oft von Patienten gefragt. In dieser Folge möchte ich dieser Frage aus wissenschaftlicher Sicht auf den Grund gehen und für diejenigen, die sich gerne für die heutige Folge einen Fortbildungspunkt zertifizieren lassen möchten, habe ich ganz zum Schluss noch die entsprechenden Hinweise. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast, der für Ihre Praxis Wissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute habe ich wieder Professor Gengler als Gast in unserer Sendung. Hallo, Herr Professor Gengler.
Hallo, Herr Lang. Hallo.
Schön, dass wir es mal wieder schaffen, zusammen eine Folge aufzunehmen. Wir haben ja zusammen eine Publikation gemacht, war eine Langzeitstudie und die Langzeitstudie war eigentlich eine super Langzeitstudie, nämlich 29 Jahre nach Untersuchung von Composite-Restaurationen und das ist eine Studie, die Sie initiiert haben, damals in Erfurt noch 1987 und ich selber hatte die Möglichkeit, die mittelbar zu betreuen, als die 15-Jahres-Ergebnisse rausgekommen sind und dann unmittelbar, als die 29-Jahres-Ergebnisse rausgekommen sind. Das war für mich eine ganz, ganz große Ehre und eine schöne Zeit, da mitzuwirken. Aber mich würde jetzt erstmal interessieren, wie sind Sie denn in den 80er Jahren denn um Gottes Willen auf die Idee gekommen, Composite-Füllungen zu testen? Und war das damals eigentlich schon geplant, dass die Studie so lange dauern wird?
Also ob wir sie wirklich 3 Jahrzehnte durchhalten können, was ja von vielen Faktoren abhängt, das war nicht vorauszusehen. Aber die Ursache oder die Begründung war relativ einfach. Wir waren ja bekannt für die Biokompatibilitätstestung spezifisch pathogenfreien Schweinen und an Rattenzähnen, also im Prinzip biologische Testung von allen möglichen neuen Materialien. Und wir haben damals für Plentamed, als sie noch einzeln waren, und aber eben auch besonders für Espe, relativ viele neue Materialien getestet, so eben auch die Glasionomerzemente von Espe und die ersten normalen Composites und dann eben auch die Hybrid-Composites Mitte der 80er Jahre. Die Ergebnisse waren relativ gut, um nicht zu sagen sehr gut sogar, bezogen auf den Pulpaschutz. Und dann ist Espe eigentlich auf die Idee gekommen und hat gesagt, naja, wenn ihr schon Biokompatibilitätstestung macht, warum macht ihr dann nicht auch mal eine klinische Studie? Und dann haben wir mit der damaligen wissenschaftlichen Leitung von Espe eben zusammengesessen und haben im Prinzip relativ zeitig die Ethikkommission mit eingebunden und haben dann gesagt, gut, in den Regeln, die wir aus den biologischen Tests abgeleitet haben, nämlich ein sicherer Pulpaschutz, eine begrenzte Kavitätengröße und ein für damalige Verhältnisse 2 Jahre altes Hybrid-Composite. Das trauen wir uns zu, in einer 3-Jahres-Studie zu prüfen. Aus den 3 Jahren wurden dann 5 Jahre. Und dann gab es relativ viele Wechsel bei Espe in der wissenschaftlichen Leitung und auch in der Strategie jetzt des gesamten Unternehmens. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das allein weiter und haben erst mal mit 10 Jahren gerechnet. Und als wir 10 Jahre abgeschlossen haben, haben wir gesagt, gut, aber jetzt gucken wir nach 15 Jahren. Und als wir 15 Jahre abgeschlossen hatten, dann haben wir gesagt, so, und jetzt versuchen wir auf das dritte Jahrzehnt, also auf 30 Jahre zu kommen. Mhm. 29 Jahre sind es dann draus geworden. Mhm.
Das ist klasse. Ich frage mich gerade, also in den 80er Jahren waren ja die Composite-Restaurationen ja noch absolutes Neuland. Also das war ja ein experimentelles Material, also nahezu, sage ich jetzt mal.
Ja.
Es gab ja schon auch Kunststofffüllungen, glaube ich, in den 70er Jahren als Restaurationsmaterial, also reine Acrylatfüllungen, aber das werden Sie vielleicht besser wissen. Und dann kamen die Composite erst so Mitte der 80er Jahre auf. Und Sie haben sich dann sicher gefühlt, das klinisch anzuwenden, weil Sie die Voruntersuchung mit den Glasynomerzementen schon abgeschlossen hatten und sich dann gedacht haben, naja, wenn wir den Pulperschutz mit den Glasynomerzementen machen und die Kompositrestauration als Schmelzersatz, dann ist das hinreichend sicher für Sie. Oder gab es in Erfurt vorher schon, haben Sie das vorher schon angewendet klinisch, die
Nein,
Kompositrestauration?
wir hatten das nicht klinisch angewendet. Das war ja tatsächlich im Prinzip auch immer noch mit einem Prototypennamen und insofern noch gar nicht richtig markteingeführt. Aber wir hatten natürlich Erfahrung mit anderen Hybridformulierungen von Composites und wir hatten, wie alle anderen in Deutschland auch natürlich, die miserabelsten Erfahrungen mit Palakav und Konsorten, also im Prinzip die reinen Polymethylmethacrylat. Sogenannten echten Kunststofffüllung. Auf die traf dann der Name eben wirklich zu. Das waren ja reine ungefüllte Kunststoffe und abgesehen davon, dass die eine wahnsinnige Polymerisationsschrumpfung hatten. Aber sie verfärbten sich natürlich auch innerhalb kürzester Zeit und aus einer relativ zahlenfarbenen Füllung wurden dann eigentlich ja, maisgelbe Füllungen, die total abstarken und kosmetisch eine schreckliche Wirkung hatten.
Da kam die Dentinmaturation nicht hinterher, zu
Genau,
dem
genauso,
Gelbgelb.
ja, genau so ist das.
Ja. Und das heißt, in Erfurt, wie kann ich mir das vorstellen? In Erfurt war es so, dass dass an der Fakultät die Kunststofffüllungen nicht gemacht wurden, weil man halt schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und diese Studie, als sie initiiert wurde, war dann ein nahezu experimentelles Material gewesen
Ja,
für
genau
Sie.
so ist das. Wir haben, also Erfurt war ja eine relativ junge zahnmedizinische Einrichtung und Palakav und vergleichbare Präparate haben wir logischerweise nicht mehr eingesetzt. Wir haben aber auch damals, insofern war das eben auch der normale akademische Ausbildungsstandard, natürlich alle Amalgamfüllung ausschließlich unter Kofferdamm gelegt. Und natürlich Non-Gamma-2-Amalgame, die damals im Prinzip ja auch relativ neu waren, grundsätzlich verwendet und mit ordentlicher anatomischer Gestaltung und wunderbarem Randwulst und einer ordentlichen Politur, also alles das, was man sich von einer solide gemachten Amalgamfüllung wünscht, die dann eben auch entsprechend gut in der Mundhöhle aussah. Und dann hieß es auch, wenn ihr im Prinzip euch eine Füllung anguckt, Jahr für Jahr, dann muss sie möglicherweise auch nachpoliert werden, um einfach im Prinzip die Plaque-Retention an der Füllungsoberfläche zu verringern. Und damit halten natürlich auch Amalgamfüllungen eine Ewigkeit.
Fassen Sie vielleicht noch einmal kurz die Methode zusammen, unter der diese Füllungen bei Ihnen an der Klinik damals gelegt worden sind, weil ich glaube, das unterscheidet sich doch relativ stark von der Methode, wie heute die meisten Zahnärzte Kompositfüllungen legen. Die Ergebnisse der Studie waren ja herausragend gut gewesen für das Material, aber auch die Art und Weise, wie sie gelegt wurden und auch die Indikationen, in denen sie gelegt wurden, waren ja relativ eng umrissen.
Na gut, ja. Also, wenn man im Prinzip von der korrekt gelegten Amalgamfüllung ableitet, dann war der Kofferdamm schon die Regel, dann war die Unterfüllung logischerweise die Regel, dann war die amalgamordentliche Kondensation die Regel und die nachfolgende Politur. Und bei der Kompositfüllung war das halt eben die anatomische Gestaltung. Und was wir damals noch dachten, dass die eben auch alle randdicht sind, das sind sie natürlich nicht. Aber die fehlende Randdichtigkeit wurde eben auch nicht zum Problem. Das ist ja dann der Inhalt, auf den wir sicherlich noch kommen. Und insofern war das Studiendesign im Prinzip war eine Oberärztin für die Organisation verantwortlich, die selbst aber mit Prüfärztin war. Zusammen mit ihr waren weitere vier Prüfärzte in der Studie dabei, von denen drei die 10-Jahres-Studie mit abgeschlossen haben und die vierte, die Frau Dr. Wohntag, deren Name hier natürlich auch eigentlich richtig hingehört, die die Studie dann über 29 Jahre eben weitergeführt hat. Also die primäre Prüfärztin und dann zufolge auch die selbst die Applikation der Füllung mit durchgeführt hat, war auch diejenige, die die Abschlussarbeit mit der Prüfung. Letzten Endes war das natürlich auch eine Frage der Patientencompliance, weil mit vielen Patienten mussten wir dann auch reden, die natürlich längst andere Zahnärzte hatten, die mitunter verzogen waren. Und wo wir dann die auf Händen und Füßen mitunter gebeten haben, ja, wir würden sie gerne aber nochmal untersuchen. Mhm. Es kostet überhaupt nichts außer ihrer Zeit. Und dann haben wir letzten Endes auch ein bisschen Probandengelder noch gehabt, um wenigstens Fahrtkosten und sowas noch, noch zu bezahlen. Aber ansonsten, so würde ich sagen, die akademische Regel einer Amalgamfüllung wurde 1:1 eigentlich auf die akademische Regel einer Kompositfüllung übertragen. Und insofern war es die gleiche Vorgehensweise. Ich würde jetzt schon fast sagen, was nützt mir eine im Prinzip in halber Zeit angefertigte Composite-Füllung, wenn ich sie im Prinzip im Dreijahrestakt erneuern muss? Oder andersrum gesagt, wenn ich mit dem Kofferdamm arbeite und eine Helferin im Prinzip assistiert, also im besten Sinne eine Forehand-Dentistry, tatsächlich gemacht wird, dann dauert auch eine Composite-Füllung nicht länger als 15 bis 20 Minuten. Aber so lange dauert sie eben schon.
Ich würde gerne nochmal auf die Besonderheiten eingehen, wie die Composite-Füllung gelegt wurden. Also das waren ja Klasse 1 und Klasse 2 Füllungen gewesen.
Richtig.
Und es wurde dort das pulpanale Dentin mit einer Glasonymer-Zementfüllung abgedeckt.
Richtig.
Wurde dort das gesamte verloren gegangene Dentin auch ersetzt mit dem Glasionomerzement, sodass die Kompositfüllung lediglich den Schmelz ersetzt hat? Oder war es so, dass es eine Unterfüllung war, wie man es unter Amalgamfüllungen hat? Also eher von der Erscheinung flacher als Unterfüllung. Das wäre noch interessant.
Die Antwort beginnt so. Es gab ja damals im Prinzip noch keine selbst Hybrid-Composite-Formulierung, die keine Polymerisationsschrumpfung aufgewiesen hätte. Die ist zwar immer weiter reduziert worden und ob es heute eben total schrumpfungsfreie Composites gibt, darüber kann man sich tatsächlich auch streiten. Also war unser Anliegen, erstens so viel wie möglich von klirrend harten Dentin zu erhalten, logischerweise. So viel wie möglich von diesem Dentin mit dem Glasionomer Zement. Und die Betonung liegt hier immer wieder, wenn ich von Zement rede, dann meine ich auch Zemente. Zemente sind also eben nicht lichthärtend, sondern Zemente härten im Prinzip durch Abbindung einer Zementformulierung. Eine völlig andere Wirkung. Ein lichthärtender Glasionomerzement ist ein Etikettenschwindel. Im Prinzip, es ist kein Zement, sondern es ist eigentlich ein miserabel formuliertes Composite. Das muss man auch dabei wissen. So, und dann haben wir natürlich versucht, eben auch logischerweise den Composite-Mantel eher dem Schmelz anzugleichen, um je geringer die Schichtstärke des Composites ist, umso geringer ist logischerweise eben auch die Polymerisationsschrumpfung. Aber das ändert sich im approximalen Raum natürlich. Das geht okklusal wunderbar. Und in der Gestaltung der Okklusionsfläche geht das auch. Ob das jetzt eine kleinere oder eine durchaus auch größere Füllung, die, sag mal, 2/3 der Okklusalfläche umfasst. Aber das geht approximal nicht. Das heißt, approximal war logischerweise, um jetzt nicht die Composite-Füllung mit dem Composite-Material irgendwie als Faden auslaufen zu lassen, war dort logischerweise der Dentinersatz dünner, als eben ursprünglich das Dentin war. Aber das hatte was mit der Anatomie des Zahnes und der Schmelzkonfiguration okklusal und approximal zu tun. Das ist eigentlich eine logische Konsequenz.
Ja. Mhm. Ich frage das aus dem Grunde, weil es kam mir dort für Sie auch überraschend, denke ich, lange Haltbarkeiten dabei heraus. Und je länger so eine Restauration hält, umso mehr muss sie ja anpassungsfähig sein. Da kommen wir dann im nächsten Schritt dazu. Und dann ist es so, dass wenn man jetzt vielleicht nur den reinen Zahnschmelz ersetzen würde, würde der Patient ja mitunter nach 30 Jahren anfangen, auf dem Glasonymerzement zu kauen, weil er sich dann auch das Composite abgekaut hat.
Genau, warum nicht? Bei einer modifizierten Fissurenversiegelung, das ist ja die einzige Fissurenversiegelung, die wir im Prinzip akzeptieren. Das heißt, ich versiegle eine Fissur, wenn ich mit ziemlicher klinischer Sicherheit annehmen muss, dass sie irgendwo eine initiale oder auch schon eine Kavität im Sinne einer frühen Karies hat. Die sehe ich zwar nicht richtig, aber ich vermute das und ich präpariere die Fissur leicht auf und falle in aller Regel dann eben doch in eine Karies, die im Wesentlichen aber noch auf den Schmelz begrenzt ist oder in das alleroberste Fünftel oder Sechstel im Prinzip des Dentins geht. Und wenn das jetzt auch jemand ist, der nicht gerade erst 25 oder 28 Jahre alt ist, dann würden wir dort ja auch eine modifizierte Fissurenversiegelung noch machen, selbst eben mit dem ganz äußersten Rand des Dentins. Und die würden wir mit Composite allein machen. Alle anderen Indikationen, um im Prinzip auch eine mehr oder minder gesunde oder verfärbte Fissur obendrauf ein Composite zu bringen, das halten wir für einen kardinalen Kunstfehler. Der ist eigentlich irrsinnig, weil ich die Biologie ja total vergewaltige, indem ich im Prinzip einen remineralisationsfähigen Defekt im Schmelz in der Fissur, warum die auch remineralisiert, plötzlich zudecke mit etwas, was eh nie dicht ist und das schon gleich gar nicht bakteriendicht ist und eigentlich die Randkaries oder die Fissurenkaries darunter eben erst züchte. So, wird dieser Zahn einer korrekt gelegten, modifizierten Fissurenversiegelung jetzt so gelassen in der Mundhöhle, dann kaut sich der Patient das ab und ab und ab und ab und irgendwann hat es sich im Prinzip früher die Amalgamfüllung abgekaut und heute eben die Composite-Versorgung abgekaut und er kaut dann immer noch auf dem Schmelz, aber wahrscheinlich auf dem Fissurengrund und er kaut dann möglicherweise irgendwann auch auf dem äußeren Dentin. So what? Ist doch wunderbar. Darauf kommen wir dann sicher noch, ob das wunderbar ist oder nicht wunderbar ist.
Das ist ja auch genau der Punkt, der so spannend an dieser Arbeit war, weil das sieht man ja, mache ich jetzt wieder einen Vergleich, mein Fachgebiet Endodontie, da kämpfe ich ja so immer etwas gegen die Implantologen. Da sehen ja die Kurzzeitergebnisse von Implantaten gar nicht so schlecht aus, aber die richtigen Langzeitergebnisse sehen überhaupt nicht gut aus. Und so ist es ja auch bei den Restaurationsmaterialien. Kurzzeitig mag das funktionieren, aber langfristig muss es halt eben alle biologischen Umbauvorgänge mitmachen. Und da gewinnt natürlich der wurzelkanalbehandelte Zahn und da verliert das Implantat, weil es die biologischen Umbauvorgänge, die ja immer lange Zeithorizonte haben, nicht mitmacht. Und das war ja auch das entscheidende und spannende Ergebnis der Arbeit, die wir da gemacht haben. Weil es wurden ja die Restaurationen nicht nur klinisch untersucht, sondern mit einem Irrsinnsaufwand, also als ich dazugekommen bin zu der Studie, habe ich mir gedacht, mein Gott, das ist ja wirklich ein Irrsinnsaufwand gewesen, nämlich es wurden bei den Kontrolluntersuchungen Replikas mit einem hochpräzisen Silikon abgeformt, um sie dann unterm Rasterelektronenmikroskop zu untersuchen. Das heißt, es liegen die Veränderungen an den Randspalten der Füllung, liegen dort über die ganzen 29 Jahre auswertbar fürs Rasterelektronenmikroskop vor. Und das ist wirklich unglaublich spannend gewesen, das mit zu betreuen und zu sehen, wie sich das verändert. Und wie dann auf einmal eine Füllung, die einen Randspalt hatte, durch das Legen, dass dieser Randspalt mitunter nach ein paar Jahren sogar kleiner sein konnte. Und das wäre schön, wenn Sie das nochmal kommentieren und erläutern, was für Sie so die der Augenöffner war, als Sie die Ergebnisse so Jahrzehnt für Jahrzehnt, kann man ja sagen, auswerten konnten.
Okay, danke. Ja, das macht vielleicht die Kernaussage der Studie eben so richtig, richtig deutlich. Eine Bemerkung noch zur Methodik. Wir waren halt, obwohl auch die Klinik räumlich mindestens zweimal umgezogen ist, von Erfurt nach Jena, von einem Ort zum Jena anderen Ort, und logischerweise auch unser wissenschaftliches Labor von Erfurt nach Jena, von Jena auch innerhalb der Stadt wieder einen anderen Ort, haben wir sowohl in der Klinik die klinischen Unterlagen als eben im Labor auch sämtliche Replika-Unterlagen von 1987 an bis 2018 aufgehoben gehabt. Und zwar so aufgehoben, dass sie nicht verstauben konnten, dass die Alterung im Prinzip vernachlässigbar war. Und damit waren wir in der Lage, nach den 15 Jahren haben wir dann entschieden, dass wir mit einer moderneren rasterelektronenmikroskopischen dreidimensionalen Untersuchung, also ein Rasterelektronenmikroskop, was nicht nur einen Scanner hat, mit dem im Prinzip ein Objekt abgescannt wird, sondern im Prinzip aus vier Richtungen, also so ein Quadrupel, wenn man so will, vier Scanner, die im Prinzip auf das Objekt geht und damit dreidimensional natürlich in die Randspalten hinein, in die Verwerfung hinein, in die Abkauung hinein noch wesentlich besser einschauen konnte. Also haben wir von 1987 an, das heißt genau genommen 88, dann eben alle Replikas nochmal vorgenommen und alle Replikas nochmal durch die neue Maschine geschickt. Was natürlich auch ein riesiger, allein manueller Aufwand war, denn das sind ja dann immer Replikationen, die dann letzten Endes goldbedampft wurden nochmal und die entsprechend versorgt wurden. Und insofern haben wir dann eben auch die modernste rasterelektronenmikroskopische Technik dazu nehmen können. Erste Antwort. Zweite Antwort ist jetzt für mich schon ein Zwischenstatement, wenn Sie mir das erlauben. Und ich glaube, die Lebendigkeit unserer Diskussion lässt das zu oder fordert das geradezu heraus. Nämlich ein biologisches Statement nach dem berühmten Satz, die Biologie lässt sich nirgendwo, aber schon gleich gar nicht in der Zahnheilkunde im Prinzip überlisten, sondern eher werden wir durch die Biologie überlistet oder wir leben eben von und mit der Biologie. Also was hat Biologie mit der Restauration von Zähnen zu tun? Ganz egal, ob das die Restauration von Füllungen ist oder ob das die Restauration mit Kronen- und Brückenprothetischen Versorgung ist oder selbst die Kieferorthopädie, die eine Rolle spielt oder alle anderen zahnmedizinischen Maßnahmen an einem lebenden oder an einem wunderbar Wurzelkanal gefüllten Zahn. Erstens, wir leben als Omnivore, also wir sind ja eigentlich alle Allesesser. Naja gut, nicht alle, es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen, Vegetarier und Veganer und noch ein paar andere. Aber nichtsdestotrotz, unser genetisches Konzept ist omnivor aufgebaut. Wie alle anderen omnivoren Wesen auch. Im Gegensatz zu Karnivoren, also all den Raubtieren, die Fleischfresser sind, also Karnivor, deren Zähne werden in der Regel überhaupt nicht abgenutzt. Die haben eine ganz, ganz kleine Pulpa. Das ist manchmal tatsächlich nur ein Fädchen und damit kommen sie wunderbar zurecht. Im Gegensatz zu den Herbivoren, also all den Pflanzenfressern, die in der Regel riesige Pulpakammern haben, die in der Regel riesige Fissurenkreuze haben, die kreuz und quer durch den Zahn durchgehen und beim Elefanten eben am ausgeprägtesten sind. Und warum ist die Pulpakammer so groß? Ja, weil die Fissuren dazu da sind, dass der Zahn immer scharf bleibt im okklusalen Bereich. Und im Prinzip die Pulpakammer letzten Endes nichts als ein Platzhalter für das Dentin ist. Also was ich oben abkaue, muss ja, damit ich mir nicht die Pulpa aufkaue, muss ja im Prinzip unten nachgefüllt werden. So, erster Mechanismus. Zweiter Mechanismus, was machen denn die meisten pflanzenfressenden Tiere im Gegensatz zu den fleischfressenden? Sie haben eine relativ lebenslange Eruption. Hat der Mensch eine lebenslange Eruption? Die Antwort ist eindeutig ja, natürlich. Nur es ist eine begrenzt permanente Eruption. So haben wir das vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren charakterisiert. Also die Eruption entsteht ja da nicht dadurch, dass Dentin angelagert wird, sondern die Eruption entsteht ja dadurch, dass der Zementmantel um die apikale Region im Prinzip wächst und immer dicker wird. Die Eruption entsteht dadurch, dass im Prinzip der Alveolenfundus von unten knöchern sich permanent neu bildet und neu gestaltet. und insofern auch, was ein Zahn abgekaut wird, legt er als Dentin in der größeren Pulpakammer an, und damit er trotzdem aber die Kauebene nicht verliert, wird letzten Endes eine begrenzt permanente Eruption auch ausgelöst. So, dritte Antwort. Wenn denn alle menschlichen Zähne mal mehr, mal weniger individuell, zum Teil total unterschiedlich, begrenzt permanent wachsen, in des Wortes direkten Sinne, dann müssen sich natürlich auch alle Restaurationsmaterialien, die wir haben, diesem begrenzt permanenten Wachstum und damit auch der Abrasion und damit auch der Adhäsion anpassen. Also dann wissen wir schon, welche eigentlich Versorgungsmaterialien für die restaurative Zahnmedizin wir eher ablehnen müssen. Beim Implantat haben Sie das schon gesagt. Das Implantat steckt wie ein Nagel im Kiefer und damit hat sich's. Der Wurzelkanal behandelte Zahn steckt auch im Kiefer, aber eben nicht wie ein Nagel, sondern der wird nach wie vor weiter abgekaut. Das Dentin kann im Prinzip um die Wurzelspitze immer noch wachsen und der Alveolenfundus wird auch permanent umgebaut. Wenn ich dies als Restaurationskonzept verinnerliche, dann weiß ich auch, wann kann ich welche Restaurationsmaterialien einsetzen. Und um jetzt viertens zu sagen, das ist altersabhängig. Und die Altersabhängigkeit ist so, je jünger ein Patient ist, umso mehr muss ein Material die individuelle Abrasion und Adhäsion mitmachen. Und je älter ein Patient ist, also älter meine ich jetzt jenseits 70 oder so, umso weniger. Also dort kann ich möglicherweise auch mal eine Keramik nehmen. Und beim Jungen kann ich aber eben eine Keramikversorgung in der Regel nicht nehmen. Aber das führt jetzt eigentlich mitten in einen Streit hinein. Aber letzten Endes Diskussionen sollen auch immer Streit auslösen. Meistens ist der Streit auch eher produktiv.
Also der Wurzelkanal behandelte Zahn hat ja auch den Vorteil, dass er weiter permanent zur Eruption fähig bleibt. Das ist ja eben das Schöne daran. Und das klärt ja auch ein bisschen den Mythos, dass der Tod sei. Also das ist ja
überhaupt nicht.
Entweder ist der Zahn das ja von Anfang an mit seiner Hartsubstanz oder er bleibt lebendig, auch wenn er eine Wurzelkanalbehandlung bekommt. Deshalb ist es Ansichtssache, aber die gilt dann für den wurzelkanalbehandelten Zahn genauso wie für den noch vitalen Zahn.
Ganz genau. Zahn.
Und das Letzte, was Sie aber gesagt haben, das verwundert natürlich, weil man eigentlich annehmen würde, dass es andersrum sein müsste. Weil wenn man sich jetzt das biologische Prinzip der Abrasion und Adhäsion anschaut, dann ist es ja bei einem jungen Menschen, dessen Kauflächen ja aus Zahnschmelz bestehen, würde das ja langsamer vonstatten gehen. Bei einem älteren Menschen, wo ja einige Kauflächen schon Dentin exponiert dastehen, würde es ja schneller passieren. Und wenn man jetzt rein biologische Grundsätze zugrunde legt als Leitfaden für eine Restauration, dann müsste man ja logischerweise eher sagen, die weichen Füllungsmaterialien in dem fortgeschrittenen Lebensalter und die also mit einer dentinähnlichen Abrasionsfähigkeit und die mit einer schmelzähnlichen Abrasionsfähigkeit in das junge Alter hineinpacken. Vielleicht erklären Sie das nochmal, wie Sie es gemeint haben, warum bei einem alten Menschen dann eine Keramikrestauration dann denkbar wird und sie bei einem jungen Menschen nicht vorteilhaft ist.
Also um das ganz deutlich nochmal zu sagen, als Restaurationsmaterial, und das ist ganz gleichgültig, ob als Inlay, als Krone oder als gleich gar Brückenverband, lehnen wir Zirkonoxid als quasi nicht abrasionsfähiges Biomaterial komplett ab, und zwar vehement. Und eben genau aus diesen Gründen. Also auch dem alten würde ich im Prinzip eine Zirkonoxidversorgung überhaupt nicht empfehlen. Und ich würde sie selbst, und ich habe sie auch noch nie so durchgeführt. So, korrekt ist, dass im Prinzip die Abrasion, solange der Schmelzmantel mehr oder minder noch intakt ist, also sagen wir mal ab dem 20. Lebensjahr, wenn alle Zähne im Prinzip weitestgehend durchgebrochen sind, das Wurzelwachstum abgeschlossen ist und die Fissuren in der Regel eben auch noch nicht eröffnet sind, wo dadurch eben auch ein besonders kahles Risiko entsteht. Dort ist aber im Prinzip das Abrasionsgeschehen sowohl okklusal als eben auch approximal. Approximal ist es ja dann immer eine Attrition, weil abrasiv, approximal wirkt ja nichts, sondern es ist tatsächlich Körper-auf-Körper-Reibung, also ein tribologisches Problem oder ein tribologischer Abriebmechanismus, den man dann als Attrition bezeichnet. So. Insofern würde ich zum Beispiel eine Goldhammerfüllung beim ganz jungen Patienten, die wir ja früher viel empfohlen haben, heute beim ganz jungen eben auch nicht mehr einsetzen, weil deren Abrasionsresistenz in der Regel so viel geringer als die von Schmelz ist, dass man sie dann später nachlegen müsste. So. Hm.
Das ja, sehr oft
genau.
Machen.
Das ist dann, man denkt, man tut das Beste, was man machen kann. Und im Prinzip, sagen wir mal, seit Warne groß ja. Und sein Plädoyer für die Goldhammerfüllung. Und natürlich, wenn man bei Black guckt, Black hat im Prinzip ein bisschen mit Amalgam experimentiert. Das war ja nicht schlecht. Aber im Wesentlichen hat er eigentlich alle seine Statements auf die Goldhammerfüllung bezogen. Und noch nicht einmal so sehr auf die gegossenen Inlays. Aber damit zurück zu Ihrer Frage. Wenn Sie mit einem Zirkonoxid beim nicht mehr voll bezahlten Menschen, aus welchen Gründen auch immer, wenn er eben tatsächlich 80 Jahre und älter ist, das machen und dann würde ich sogar sagen, sich aber verpflichten, im Prinzip im Jahresrhythmus oder spätestens im Zweijahresrhythmus zu gucken, ob im Prinzip andere Zähne mehr abgekaut sind und dann eben die natürliche Abkauung an dem Zirkonoxid letzten Endes durch eine Präparation, also sie tragen immer ein Stückchen weiter dann okklusal ab, im Sinne von dem besten Sinne des Wortes von Einschleifen, Harmonisierung im Prinzip der Okklusion, dann bin ich wieder völlig einverstanden. Da das in der Regel aber natürlich nicht passiert und bei jugendlichen Patienten erst recht nicht passiert, weil die kommen auch nicht alle zwei Jahre dann nur, weil sie denken, muss ja wieder eingeschliffen werden. Dort wäre ich dann aus genau diesem Grund eigentlich grundsätzlich dagegen.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass das Kompositmaterial von der Abrasionsfähigkeit ja fast ideal konfiguriert ist, muss man ja sagen. Da ist ja so etwas weniger abradiert wird als Dentin, aber etwas mehr als der Zahnschmelz, liegt es da so ziemlich im Mittelfeld. Und deshalb muss man sich dort eigentlich nicht so wahnsinnig viel Gedanken machen, wenn man mit Kompositzähne restauriert. Also das ist ja eine Sache, die gut bei jungen und auch bei älteren Menschen funktioniert. Ich würde gleich gerne auch nochmal auf den Randspalt zurückkommen, weil das ist ja auch eine Sache, wo wir noch eine einen Artikel geschrieben haben in der ZM, der etwas provokant den Namen hatte, wie viel Randspalt verträgt eine Restauration. Wo wir eigentlich uns gedacht haben, dass wir uns einen größeren Briefkasten bei Ormed kaufen müssen, weil so viele Leserbriefe reinkommen, dass wir die Körbeweise dann nach oben schleppen. Es war ja schon ein bisschen bewusst so gereizt formuliert. Aber es kam ja auch genau das raus in der Studie. Also vielleicht kommentieren Sie das auch nochmal, den Mythos mit dem Randspalt und wie ein Randspalt einer Restauration in der Lage ist, das Risiko für eine Sekundärkaries bei einer Karies in irgendeiner Art und Weise zu erhöhen. Und da verweise ich unsere Hörer auch nochmal auf unsere erste Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, über die Äthiologie der Karies. Da werden die sich selber auch schon vielleicht ein paar Antworten geben können. Aber jetzt interessiert mich erstmal Ihre Interpretation.
Danke, das ist ja auch eine der wichtigsten Aussagen mit gewesen. Also wir haben eben über knapp 3 Jahrzehnte tatsächlich genau kontrollieren können und rasterelektronenmikroskopisch demonstrieren können, wie verhält sich denn die Oberfläche, wie verhält sich der Randspalt. Und das ist ja ein ganz dynamisches Geschehen. In den ersten 5 Jahren wird jede klinisch wunderbar aussehende Composite-Füllung, die Zahnfarben aussieht, sich vielleicht dann die Zahnfarbe sogar anpasst mit den modernen Composite-Formulierungen und kosmetisch überhaupt nicht auffällt, also auch bei jedem Schauspieler und bei jedem Sänger letzten Endes auch so eingesetzt werden kann. Und wenn Sie sich das im Rasterelektronenmikroskop angucken, dann sehen Sie, es ist eine totale Katastrophe. Es ist eine totale Katastrophe. Hm. Im Prinzip kein Zahnarzt, jedenfalls wir, damals hochkalibriert, hochkontrolliert, um größte Präzision bemüht, haben natürlich versucht, im Prinzip die Composite-Füllung so zu legen, dass die Ränder frei blieben. Also dass die angeätzten Ränder im Prinzip eben bis dahin, wo sie angeätzt waren, mit Composite versorgt waren. Und darüber hinaus nicht. Was haben wir gesehen? Jede Composite-Füllung, die wir gelegt haben, hatte leichte Ausläufer, die weit über die Ränder hinausgingen, die klinisch überhaupt nicht detektierbar waren. Die hätten Sie in keinem Lupenaufwand gesehen, die hätten Sie in keiner Mikroskopkontrolle gesehen. Die waren einfach da. So, was passiert mit einem auslaufenden Composite-Rand? Der bricht natürlich ab. Die einen brachen nach einem Jahr ab, die anderen brachen nach 2 Jahren ab. Bis zum 5. Jahr etwa brechen die locker ab. Und wenn sie abbrechen, bleiben immer kleine Bruchflächen. Das sieht auch ganz grauenhaft aus. Mitunter kommt dann schon ein Randspalt, der im Prinzip aus der Polymerisationsschrumpfung heraus resultiert oder weil sie eben auch nie hundertprozentig genau ein Composite adaptieren können, dass das mikroskopisch im Prinzip eben nachweisbar ist. Und insofern waren wir in den ersten 5 Jahren, okay, haben wir gesagt, das haben wir nicht erwartet. Und zwar einfach deshalb nicht, weil das bei Amalgam nicht passiert. Das Amalgam unterscheidet sich so kardinal in seiner Farbe, dass es eben gerade nicht zahnfarben ist und genau deshalb genau kontrolliert werden kann. Und wenn Sie.
Also, ich glaube, dass das die Erfahrung macht, jeder Kliniker, der Composite-Füllung legt, dass innerhalb von wenigen Wochen, also nachdem er sie gelegt hat, arbeitet er es ja mit einem Gummipolierer aus und ist dann, klopft sich ja selber auf die Schulter und sagt: Mensch, da kann ich mit keiner Sonde, ich fühle überhaupt gar keinen Übergang. Aber schon nach wenigen Wochen ist es so, dass man halt wirklich eine deutliche positive Stufe oft sieht. Weil sich genau dieses flächig überlaufende Kompositmaterial dann abhebt und dann wirklich wie so ein Chip wegknackt. Und dann hat man dort diesen positiven Stufenübergang. Witzigerweise, auch bei Goldhämmerfüllung hatte ich dieses Phänomen. Weil sie ja dort durch das, sie müssen ja die Goldhämmerfüllung erstmal überschichten. Genau. Und danach fangen sie, wie der Weltmeister, an zu brünieren. Und bei dem Brünieren haben sie halt immer dieses verstrichene Gold über die Schmelzoberfläche. Und dann polieren sie das halt auf der Oberfläche, so dass es zwar glatt wirkt, aber sie wissen es ja nicht, wie es dann darunter aussieht. Und bei der Amalgamfüllung, das Besondere an der Amalgamfüllung ist ja, dass sie eben so lange zum Durchhärten braucht und sie können ja dann den Überschuss, den können sie brünieren, die ja zwar, aber den Überschuss, den sie über den Schmelz gezogen haben, den können sie ja dann mit einer Sonde, indem sie dort drüber streichen, sie das ja auch noch abtragen in der gleichen Sitzung.
Genau.
Das ist der kardinale Unterschied.
Dann geht das, wenn man so will, relativ logisch weiter. Und insofern in jedem, In jeder Zerstörung liegt natürlich wahrscheinlich wie im Leben und in der Biologie immer auch ein Neuanfang. Das heißt, es ebnen sich dann eben durch die etwas geringere Abrasivität des Schmelzes und die leicht etwas erhöhte Abrasivität des Kompositmaterials im Prinzip die Ebenen zunehmend ein. Und nach 7 Jahren etwa sind all diese Überschüsse abgekaut wunderbar. Und dann gibt es manchmal aber leicht negative Stufen, weil eben doch das je nachdem mit welcher Höcker-Fossa-Verzahnung das eben okklusal gerade aufeinander trifft. Und gibt es dann eben leichte negative Stufen. Und so geht das nach 10 Jahren und so geht das nach 15 Jahren. Und im Prinzip bleiben relativ große, ausgedehnte Randspalten, die im Prinzip 10, 20, 30 Mühlmeter breit sind. Das klingt jetzt, als wäre das ganz wenig, aber wenn Sie mal die Größe eines Bakteriums nehmen, wo Sie also ganze Bakterienkolonien drin aufhalten und da die da so wunderbar versteckt sind und im Prinzip es ist immer warm, Sie kriegen immer was zu Ihrer Ernährung, weil Sie ja immer Kohlenhydrate und Fette und Proteine im Prinzip anfüttern. Und sie sind absolut ungestört, weil sie niemals weder mit Ultraschall und irgendwelchen anderen biophysikalischen Eingriffen oder mit der Zahnbürste schon gleich gar nicht je da hineinkommen. So, jetzt vielleicht eine Zahl. Von den 197 Füllungen, die wir gelegt haben, von denen wir natürlich auch eine ganze Reihe verloren haben durch Umzug, von Patienten, manche eben auch durch Tod von Patienten und manche eben, die auch dann überhaupt nicht mehr auffindbar waren, weil sie eben irgendwo in eine Stadt gezogen sind, die dann eben sehr weit entfernt war und wir keinen Zugang mehr hatten. Aber in toto haben wir innerhalb der ersten 10 Jahre bei weit über 100 kontrollierten Füllungen 4 Sekundärkariesfälle gehabt. Wir haben bis zum 15. Jahr dann einen sekundären Kariesfall gehabt und wir haben im 28. Jahr, also im Prinzip ein Jahr vor dem Ende, 29 Jahre, nochmal 2 Randkariesfälle eben gehabt. Das heißt, das Kariesrisiko dieser riesigen Randspalten, um es so zu sagen, war gleich null. Und unsere etwas provokante, aber offensichtlich wahrscheinlich von allen auch so wahrgenommene Darstellung in den zahnärztlichen Mitteilungen war so, die Größe des Randspaltes und die Besiedlung im Prinzip einer Restauration, ob das jetzt eine Krone oder ein Inlay oder eben auch eine Composite-Füllung ist, spielt überhaupt keine Rolle für die Auslösung der Karies. Und wir haben ja irgendwo dort dann auch gesagt, also es kriegt ja nicht das Biomaterial die Karies, sondern der Wirt. Also spielen doch all die Wirtsreaktionen eine Rolle und die sind von entscheidender Bedeutung, denn 7 Fälle sind dann letzten Endes eben doch ein Risiko für den Patienten, weshalb man das auch permanent kontrollieren muss. Und dass keine Füllung bakteriendicht ist, sind diese ganzen berühmten Untersuchungen von Georg Meyer aus Greifswald, der das im Prinzip besonders auch für die Composite-Füllung dargestellt hat. Und wenn man so will, Robert Frank, einer der großen Pioniere der Rasterelektronenmikroskopie in der Zahnheilkunde in Straßburg, hat das ja damals auch schon gezeigt. Das heißt, es ist überhaupt nichts Neues. Und vor Bakterien im Randspalt sollten wir keine Sorge haben, weil wir könnten uns 100-mal darum sorgen. Sie sind trotzdem immer da. Sie werden immer da bleiben. Und es gibt bis heute kein Material, was im Prinzip randspaltfrei und demzufolge bakteriendicht wäre. Warum auch?
Absolut. Ich habe jetzt nochmal überlegt, für die Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, die bräuchten vielleicht so einfache Heuristiken für die Klinik. Also das Rasterelektronenmikroskop brauchen die nicht, um nachzugucken, sind da Bakterien, ja oder nein. Das sind die da immer. Deshalb ist das kein Kriterium. Wenn jetzt der Randspalt kein wirkliches Kriterium ist für das Risiko der Restauration, sollten wir vielleicht den Kollegen ein paar klinische Hinweise geben, wann denn eine Restauration auszutauschen wäre. Denn eins zeigt ja die Studie, dass die Restaurationen mit Randspalten in dem einen Jahrzehnt, in dem nächsten Jahrzehnt kariesfrei waren und auf einmal keinen so großen Randspalt mehr hatten, weil er sich so weit abgekaut hat, dass er auch klinisch einen anderen Index für den Randspalt erhalten hat. Und wenn man das als nacktes Kriterium nehmen würde, dann wäre diese Restauration schon zu dieser Zeit ausgetauscht worden und wäre gar nicht weiter in der Studie im Langzeitverhalten mehr überprüfbar gewesen. Trotzdem braucht der Kliniker ja eine Heuristik, an der er sich langhangeln kann, um dort zu entscheiden, wann mache ich eine Reparaturfüllung, wann tausche ich die Füllung vollständig aus, wann setze ich das unter Beobachtung und unter eine Reevaluation, was ja der häufigste Grund sein sollte. Aber das sollten wir vielleicht noch einmal kommentieren, damit die Kolleginnen und Kollegen sich da wissenschaftlich korrekt, auch
das ist ja die klinischen Leitfaden. Das ist ja die wichtigste Schlussfolgerung auch für die alltägliche Praxis aus so einer Studie. Was kann man im Prinzip für die Praxis eben mit auf den Weg geben? Und nicht nur die fehlende Rasterelektronenmikroskopie, die klinisch ja gar keine Aussage ermöglichen würde, auch die noch so modernste und selbst dreidimensionale Röntgendiagnostik hilft uns in aller Regel dort eben nur hilfsweise, aber nicht vollständig weiter. Das heißt, wir sind eigentlich auf eine metikulöse, so würde man sagen, klinische Diagnostik angewiesen. Und dazu brauche ich im Prinzip einen Spiegel, dazu brauche ich eine ordentliche Sonde, also in der Regel eine Häkchensonde, und im Prinzip ein mit bewaffnetem Auge Zusicht oder Zutritt. Das ist eine Lupenbrille im einfachen Fall. Das ist aber im Prinzip das Mikroskop natürlich im wesentlich besseren Fall. Und dann gucke ich mir genau an, was ich im Röntgenbefund eben nicht mehr sehen kann, weil entweder das Füllungsmaterial maskiert oder die Zähne sich gegenseitig maskieren. Oder eben im Prinzip auch dreidimensional grundsätzlich gilt, dass der Röntgenbefund ein Hilfsbefund ist und keine klinische, exakte, endgültige Aussage zulässt bei nichts, weder bei Frakturen der Zähne, noch bei Randkaries der Zähne, noch bei der Progression einer marginalen Parodontitis etc. etc. Also auch bleiben wir einfach mal so bei einem Beispiel, was jetzt ganz unstrittig ist. Im Prinzip die Sechspunktmessung bei der marginalen Parodontitis machen wir ja nicht, weil wir dem Röntgenbild nicht trauen dürfen, sondern einfach, weil das Röntgenbild uns die Morphologie und die Tiefen und die Resorption und die freiliegenden Wurzeloberflächen gar nicht darstellen kann, was wir eben mit einer ordentlichen Parosonde aber eben sehr gut darstellen können. Also zurück zur Randkaries. Wenn ich irgendwo mit der Häkchensonde im klirrend harten Schmelz oder klirrend harten Dentin, das höre ich ja auch mit der Häkchensonde, hängen bleibe, wieder so, what, ist doch wunderbar, ich bleibe da hängen, es ist ein Randspalt. Der ist zumindest sondierbar, also in der Regel größer als das, was ich im Mikroskop, also im Rasterelektronenmikroskop sehe. Es ist möglicherweise ganz versteckt, weil darüber eine Brücke ist und das im Prinzip ein Kronrand irgendwo approximal ganz unten in der Tiefe ist oder bei den Frontzähnen auch im Prinzip weit in den Wurzelbereich hineingeht und eigentlich weder klirrend hat es, klirrend hat das Schmelz da ist, aber klirrend hat es vielleicht Dentin eben da geschwült werden kann, dann nehme ich das zur Kenntnis und kontrolliere das, aber ich werde das nicht ersetzen. Wenn die Kosmetik halbwegs in Ordnung ist, der Patient im Prinzip kosmetisch damit glücklich und zufrieden ist, Was ganz wichtig ist, der Patient in dem Moment, also zumindest in den 2 Monaten vorher und in den erwartbaren 2 Monaten danach, kein Kariesrisiko hat, dann werde ich diese vielleicht gar jetzt als Brückenanker oder die Composite-Füllung so lassen, wie sie ist. Wenn das ein Patient ist, der eine ganz offensichtlich fluoride Karies im Moment hat, wo im Prinzip aus einer initialen Karies innerhalb von wenigen Wochen, und das ist ja häufig so der Fall, gerade bei älteren Patienten, die dann speichelsekretionsbedingt sind, im Prinzip in eine ganz wahnsinnig rasche Progression einer fluoriden Karies hineinrutschen. Und das kann ich ja auch wieder klinisch sehen. Dann wäre ich möglicherweise präventiv sogar geneigt zu sagen, naja, da ist ein Randspalt, aber eine hohe Kariesaktivität, die voraussichtlich weiter anhält aus unterschiedlichen Gründen. Und ich würde wahrscheinlich eher präventiv sozusagen diese Füllung erneuern.
Das heißt, als Heuristik zusammengefasst wäre das so, ein idealer Zeitpunkt ist nicht der reine Randspalt, nicht der Biofilm in einem Randspalt, sondern wenn ich dort tatsächlich Karieszeichen habe, die ich auch visuell sehr gut detektieren kann. Also da brauche ich die Lupenbrille dafür. Das Operationsmikroskop ist natürlich auch toll. Aber wenn ich Karieszeichen sehe, dann habe ich dort alles recht und allen Grund, dort eine Reparaturfüllung zu machen. Das wäre ja dann kein totaler Füllungsaustausch, sondern eine Reparaturfüllung, die ja bei Kompositen ideal funktioniert. Und ansonsten, wenn der Patient ein hohes Kariesrisiko ansonsten aufweist, kann ich dann auch das reine Randspaltverhalten oder eben den besiedelten Randspalt als strengen Parameter nehmen, die Füllung auszutauschen oder zu reparieren. Da ein kleiner Hinweis, ich habe mit Ihrem Namensvetter, mit dem Professor Peter Kocsi, einen Podcast aufgenommen über die Strahlverfahren mit Aluminiumoxid. Und der Peter Kocsi hat so gut wie nie eine Füllung ausgetauscht. Und auch Kronen so gut wie nie ausgetauscht. Er hat gesagt, warum soll ich das denn machen? Die ist doch ja nur oben im Randbereich, ist die ja nur ein bisschen beschädigt. Das strahle ich aus und das fülle ich. Und dann ist das ja wieder so gut wie neu. Das ist für die interessierten Hörer auch mal ganz schön in die Folge noch mal reinzuschauen. Und in dem Zusammenhang, das, was wir gerade diskutiert haben mit diesen Überschüssen von Kompositmaterial, das spielt zwar keine große Rolle, aber auch da gibt es ein Verfahren, nämlich das Strahlen mit Glaskugeln. Damit hat der Peter Kocsi seine Kompositüberschüsse weggestrahlt, indem er tangential angesetzt hat, also die Öffnung von der Kanüle aus und die Strahlrichtung war tangential zur Zahnoberfläche vom Schmelz kommend gegen diesen Überschuss von Komposit gerichtet. Und damit hat er das quasi abgetragen. Das ist so, dass diese Glaskugeln den Schmelz überhaupt nicht abgerieben haben, sondern lediglich das Komposit. Aber das ist natürlich ein Sonderverfahren, was jetzt nicht unbedingt jedem zur Verfügung steht. Aber diejenigen Hörer, die nach einem Verfahren suchen, diese Kompositüberschüsse substanzschonend zu präparieren, die können sich das auch nochmal anschauen. Ich habe in den Shownotes im Übrigen, wenn man in dem Podcast auf Details geht, kann man sich einen Text anzeigen lassen und dort finden die Hörer alle Literaturquellen dazu abrufbar als Download-Link, sodass alles das, worüber wir gesprochen haben, können die interessierten Zuhörer sich dort auch nochmal herunterladen. Ich fand das ein ganz, ganz tolles Gespräch. Mich hat das so ein bisschen erinnert, die ganze Zeit an das Keltern und Reifen von Wein, weil wenn man eine so tolle Studie, wenn man plant, eine solche Studie abzuschließen, dann muss man A, sehr viel Geduld mitbringen, B, muss man sehr vorsichtig vorgehen und Das ist so, dass ja nichts verschüttet werden darf über die 30 Jahre. Also die ganzen Abformungen, die ganzen Dokumentationen, die müssen ja alle auch wirklich mehr als ein Vierteljahrhundert verfügbar bleiben. Und das ist ja schon alleine eine archivarische Leistung. Und das ist so, wenn man 30 Jahre alten Wein produzieren möchte, ist das ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, dass einem das am Ende auch so gelingt, dass da auch ein ordentlicher Wein dabei herauskommt. Und das ist hier wirklich gelungen. Und in der Zwischenzeit hat sich ja auch gezeigt, dass die Composite-Restaurationen klinisch hervorragend funktionieren. Und das zeigen die Ergebnisse, das zeigt ja auch die Erfahrung in dem Einsatz dieser Materialien über diesen langen Zeitraum. Aber wissen konnte man das Anfang der 80er oder Mitte der 80er Jahre nicht. Und das fand ich wirklich sehr herausragend, dass sie sich da als Pionier damit beschäftigt haben, obwohl sie dem Ganzen sehr kritisch entgegenstanden. Also ich kann mich erinnern, als sie 1993 bei uns an der Uni Dekan geworden sind, dass sie nicht so viele gute Worte über Composite verloren haben. Da waren sie nach wie vor noch sehr skeptisch. Da waren ja auch
korrekt.
Noch nicht die 10
ja,
Jahre
das ist absolut
publiziert.
Korrekt. Wobei, wunderbar, mir gefällt Ihr Beispiel mit dem Wein, gefällt das so gut. Also auch der Küfer und der Kellermeister wissen ja nicht, wenn sie einen Wein im Prinzip in die Fermentierung geben, also die Trauben geerntet haben und mit den Füßen drin rumgestapft haben oder anders wie im Prinzip den Traubensaft im Prinzip gewonnen haben und den jetzt auf die Fässer bringen und den Wein reifen lassen und möglicherweise eben auch über Jahre und Jahrzehnte. Wobei, kleiner Einschub, ich bin ein vielleicht nicht übertrieben exakter, aber zumindest ein gern trinkender Weinsammler. Und ich habe die besten Erfahrungen eigentlich mit langjährigem, auch 30-, 35- und 40-jährigem Weißwein, die bei mir im Keller immer noch schlummern und zu bestimmten Zeiten ich dann eine Flasche da eröffne. Und möglicherweise war das Beispiel des Weines dann ein Beispiel für die Studie. Aber zurück zum Küfer. Im Prinzip muss man einfach sagen, die Mannschaft, die im Labor die Archivierung vorgenommen hat, die Physiker, die die Rasterelektronenmikroskopie betreut haben und auch die seit Jahrzehnten eben dabei sind und viele von denen ja auch längst im Ruhestand sind, die Helferinnen und die Zahnärzte, die die Studie damals durchgeführt haben und insbesondere eben die Frau Dr. Montag, die eigentlich Herz und Seele dieses gesamten Studien Verlauf es gewesen ist und die mit jedem Patienten natürlich nahezu per Du ist und ihn oder sie ganz genau kennt, deren Begeisterungsfähigkeit für Wissenschaft und für eine klinisch valide Aussage für die Praxis, denn wir sind ja alle letzten Endes auch Praktiker, ist ja da von großer Bedeutung gewesen und insofern habe ich es immer wieder genossen, nicht nur die Ergebnisse der Studie zu kommentieren, sondern habe es immer wieder genossen, mit diesen Menschen, da gehören Sie ja dazu, lieber Dr. Lang, zusammenzuarbeiten. Und das war einfach auch ein riesen positives Erlebnis über die Jahre.
Das stimmt. Also ich blicke gerne zurück, als wir dann ein Abendessen mit allen Autoren gemacht haben in Erfurt. Das war eine ganz wunderbare Wissenschaftswallfahrt, muss man ja fast sagen. Und nochmal zurück zu der Analogie mit dem Wein. Also der Wein, der gute Wein wird ja mit der Zeit immer besser. Und auch wenn er ja abgefüllt ist in der Flasche, zählt ja der Jahrgang. Das heißt, eine Flasche, die dann abgefüllt ist, da altert und reift der Wein ja immer weiter. Und beim Whisky ist es ja anders, weil in dem Moment, wo der Whisky das Fass verlässt, bleibt der genauso alt, auch wenn Sie ihn dann noch 50 weitere Jahre aufbewahren. Es bleibt immer 20-jähriger Whisky und ist dann nicht 20-jähriger plus die 50 Jahre Aufbewahrung in der Flasche Whisky. Und das, was ich mir wünschen würde, ist, dass diese Studie weiter ein Wein bleibt und keine Spirituose wird. Denn ich kann mich erinnern, dass wir die Frau Montag bei dem Abendessen versucht haben zu überzeugen, ob sie dann nicht nochmal eine Nachuntersuchung macht und wir dann über die 30 Jahre drüber kommen. Also sollte uns das wirklich gelingen, dass wir da nochmal eine 35 Jahre Auswertung machen? Das
also ich glaube, die Weichen für die 35 Jahre in der Physik, in der Klinik und mit der Frau Dr. Montag sind tatsächlich schon gestellt. Zum Whisky und zum Wein ist doch ganz einfach. Der Whisky ist dann tot, mausetot, allein durch den hohen Alkoholgehalt. Der Wein lebt und bleibt ein lebendes Produkt, allein durch die Bakterien. Und so ist es doch bei den Zähnen. Das Implantat ist tot und insofern brauchen wir uns darüber nicht weiter zu unterhalten. Das ist wie der Whisky, den ich zwar in der Mundhöhle bewege und in dem Moment ein schönes Gefühl habe, aber wenn ich ihn getrunken habe, ist er toter als tot. Der Wein, den ich in der Mundhöhle natürlich auch bewege, ist so lebendig wie ein Zahn, der im Prinzip die Dynamik seines Verhaltens den Umwelteinflüssen gegenüber bewahrt. Und so tut es eben auch der Wein. Also insofern sind ja, es ist ja die Zahnmedizin so sehr weit vom der Wein, vom Weinbau und vom Weinkeltern gar nicht entfernt. Danke für diesen wunderbaren Vergleich.
Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe es wieder sehr genossen. Das war auch eine schöne Auffrischung der Zeit, die wir damit verbracht haben mit der Studie. Ein Hinweis noch an die Hörer. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie da uns auch ein paar Kommentare dazu zukommen lassen. Es gibt dort eine Kommentarfunktion. Wenn Sie sich die Podcast-Webseite, also die Folgen-Webseite aufrufen, können Sie uns Kommentare schicken. Das sind dann gesprochene Kommentare. Oder wenn Sie uns Nachrichten schreiben. Besonders freuen würden wir uns natürlich, wenn Sie bei iTunes eine Bewertung hinterlassen. Weil dann ist es so, dass dieser Podcast dort auch mehr wahrgenommen wird. Und wenn Interessierte nach Themen für die Zahnmedizin suchen, dass sie dann diesen Podcast auch leichter auffinden. Ich sage herzlichen Dank und fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Folge. Und mit Ihnen, Professor Gingler, wird es sicher nicht die letzte Folge gewesen sein. Da sind mir jetzt auch schon wieder ein paar Ideen gekommen, während der Aufzeichnung, wie wir das Ganze fortsetzen können. Und wenn wir die 35 Jahre Ergebnisse haben...
Ja, das ist wohl wahr. Ich habe es genauso genossen, lieber Herr Lang. Und ich wünsche Ihnen und Ihrem Podcast als Idee und uns allen natürlich viel Erfolg und bedanke mich genauso bei denen, die bis hierher zugehört haben und sich im Prinzip der intellektuellen Anstrengung hingegeben haben. Und der Dr. Lang sagt ja immer, ja, einen Podcast hört man sich eigentlich nicht in ruhigen Ecke an, sondern wenn ich mit dem Auto irgendwo unterwegs bin oder wenn ich durch den Wald gerade einen Spaziergang mache. Also spazieren Sie weiter sicher, fahren Sie bitte sicher mit dem Auto. Aber wenn Sie uns zuhören, freuen wir uns natürlich auch. Alles Gute, danke.
Vielen Dank, dass Sie diese Folge von Intradental bis zum Schluss angehört haben. Wenn Sie ein Fortbildungszertifikat mit einem CME-Punkt erhalten möchten, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail an die Adresse info@intradental.de mit Ihrem Namen und dem Codewort Composite.